Sie hören die Nachrichtensendung Cut News auf Nova Radio.
Natürlich sind wir auch auf Spenden angewiesen, so dass dieser Sender weiter Bestand halten kann. Wie Sie spenden können, sei es monatlich oder jährlich, finden Sie auf unserer Webseite www.novaradio.ch.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Nachrichtensendung auf novaradio.ch. Später hören Sie ein Interview mit Dr. Beat Müller, Priester und Pressechef von Opus Dei, was unser Chefredaktor Davo Novakovic geführt hat. USA. Freispruch für Lebensschützer titelt cut.net. Ein Gericht in Philadelphia hat den Lebensschützer Mark Hoke freigesprochen. Hoke war bei einer Gehsteigberatung in einem Zwischenfall mit einem von der Abtreibungsklinik angestellten Begleiter verwickelt. Er hatte den Mann weggestoßen, nachdem dieser seinen 12-jährigen Sohn belästigt hatte. Wir haben darüber berichtet. Bei einer Verurteilung hätten Hoke bis zu 11 Jahre Haft und eine Geldstrafe bis zu 350.000 US-Dollar gedroht. Peter Breen von der Thomas More Society, die Hoke rechtlich vertreten hat, zeigte sich mit dem Urteil zufrieden. Wir haben gegen Goliath gekämpft, die ganze Macht der US-Regierung und gewonnen. Die Klage sei von Anfang an eine Schikane gewesen, die das Ziel gehabt habe, Lebensschützer zu entmutigen. Bei dem Fall sei es von Anfang an nur um das Recht eines Vaters gegangen, seinen Sohn zu beschützen und habe nie mit dem Zugang zur Abtreibungsklinik zu tun gehabt, sagte Ashley Garrett, eine Freundin der Familie Hook, die für die Pro-Life Coalition of Pennsylvania arbeitete. Hoke war unter dem FACE Act angeklagt, der den Zugang zu Kliniken für Patienten sicherstellen soll. Die Verteidigung argumentierte, dass Hoke niemanden vom Zugang zur Klinik abhalten wollte, als er den Begleiter wegstieß. Er wollte seinen Sohn beschützen, der von dem Mann wiederholt verbal attackiert worden und der seinem Sohn auch körperlich nahegekommen war. Hokes Anwälte konnten weiters klarstellen, dass der FACE Act nicht den Schutz von Begleitpersonen umfasst, die Personen zur Klinik geleiten sollen. Frank Pavone, der Gründer der Lebensschutzorganisation Priests for Life, gratulierten Hoke und seinen Anwälten in einem kurzen Video zum Freispruch.
Im letzten Jahr hat Papst Franziskus Opus Dei aufgefordert, sich neu zu strukturieren. Um was es dabei handelt und weshalb, wird mein Interviewgast Dr. Beat Müller, Priester und Pressechef von Opus Dei hier in der Schweiz, beantworten. Liebe Dr. Müller, herzlich willkommen in der Nachrichtensendung.
Guten Abend.
Nun zuerst die Frage, weshalb hat Papst Franziskus Opus Dei aufgefordert, sich neu umzustrukturieren?
Gut, er hat, sagen wir, das Opus Dei eingeladen, nicht? Er hat ein paar Änderungen vorgenommen im Rahmen der Umstrukturierung der Kurie, die ist ja neu geordnet worden. Und das Opus Dei ist jetzt abhängig von der, vom Dikasterium für die Priester. Und das hat eben nötig gemacht, dass das Opus Dei, dass die Statuten des Opus Dei da angepasst worden sind. Das ist zuerst einmal etwas ganz Minimales, aber er hat gleichzeitig dann das Opus Dei eingeladen, diese Gelegenheit zu nutzen, um die Statuten auch grundsätzlicher, gründlicher zu überarbeiten. Und dafür gibt es ja im Mai einen Kongress. Der Prälat hat einen Kongress einberufen. Da sind viele Vorschläge schon gemacht worden, auch was man sonst noch ändern, anpassen könnte bei den Statuten. Und das wird dann im Mai, wird das dort beraten. Und am Ende macht man einen Vorschlag. Das ist natürlich ein Vorschlag, weil die Prälatur ist ja vom Heiligen Stuhl errichtet. Und das heißt, das ist auch der Heilige Stuhl selber, der diese Änderungen dann beschließen muss.
Wenn Sie schon die sozusagen außerordentliche Versammlung im Mai ansprechen, was könnte dort besprochen werden? Oder anders gefragt, welche Hebel muss man in den Statuten ändern, sodass der Heilige Vater sozusagen zufrieden wäre, dass mit Opus Dei, dass es so weiterlaufen könnte?
Ja gut, es geht eigentlich darum, dass das Charisma des Opus Dei zu hervortreten zu lassen, zu schützen im neuen Kontext. Darum geht es also das Motto proprio von Papst Franziskus heißt ja gerade so, ad charismatuendum, das heißt also zum Schutz des Charismas des Opus Dei. Und dieses Charisma ist ja die Förderung des christlichen Lebens mitten in der Welt. Hauptsächlich eben für die ganz gewöhnlichen, normalen Christen. Das gilt es eben zu schützen und auch, sagen wir, vielleicht noch stärker hervorzuheben. Das war eigentlich seine Idee, nicht? Das Opus Dei ist ja zugleich hierarchisch und charismatisch. Das ist für manche ist es vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass da beide Dimensionen zusammenkommen, obwohl die eigentlich immer zusammengehören, grundgenommen, nicht? Das Opus Dei ist hierarchisch, es ist ja nach wie vor eine Personalprälatur, es hat sich nicht geändert. Das heißt, es ist ein Prälat mit eigenen Priestern und zu einem allergrößten Teil eben gewöhnlichen Laien. Genau damit eben die Laien tatsächlich als solche genommen werden, also ganz gewöhnliche Christen, ohne Weihe, ohne Gelübde, ohne Sonderstellung. Genau aus diesem Grund hat man das Opus Dei als Personalprälatur errichtet. Das ist jetzt etwas angepasst worden, das ist ein neuer Kontext und es geht eben genau darum, dieses Charisma noch besser, noch mehr hervortreten zu lassen und vielleicht eben den hierarchischen Aspekt etwas weniger zu betonen.
Können Sie uns sagen, was eigentlich der Heilige Vater damit bezwecken möchte, dass ja nach über 30 Jahre, 40 Jahre, wo der Heilige Vater, Johannes Paul II. Ja die Opus Dei Personalprälatur ja offiziell aufgenommen hat. Weshalb möchte er jetzt die Umstrukturierung oder eben gefragt, was möchte er damit bezwecken?
Ja, eben, also eigentlich schon das, was Sie sagten, dass das Charisma des Opus Dei im neuen Kontext erhalten bleibt und sogar noch stärker zum Vorschein kommt, nicht zum Ausdruck kommt. Ich denke, zugleich ist es auch, also von mir aus gesehen, ist es auch, hat das auch den Vorteil, dass das Opus Dei nicht mehr sozusagen aufgefasst werden kann als eine Superdiözese. Das war ja manchmal so ein Vorwurf, nicht? Dass das Opus Dei eine weltweite Diözese, die über den anderen Diözesen steht. Das war natürlich nie die Idee und ich dachte, das ist auch nie so gewesen. Aber jetzt durch die Tatsache, dass der Prälat, sagen wir, nicht mehr Bischof wird, nicht mehr Bischof werden kann, da ist es ja sowieso nicht jetzt faktisch. Durch diese Tatsache wird sicher diesem Missverständnis auch ein Riegel geschoben. Nicht? Und insofern, darin sehe ich eigentlich auch einen Vorteil.
Sie haben ja gesagt, der Bischof oder der Prälat von Opus Dei hätte eigentlich zum Bischof geweiht werden müssen, hat jetzt der Heilige Vater nicht gemacht. Wie wird die Arbeit sich ändern nach der Versammlung? Oder spüren Sie schon jetzt einige Veränderungen in Ihrer Arbeit?
Nein, die faktische Arbeit wird sich nicht verändern, weil das Charisma genau dasselbe ist und auch die Struktur die gleiche bleibt. Das wird sich also von der konkreten Arbeit wird sich das nichts ändern, sondern vielmehr wird diese Arbeit, sagen wir, jetzt auch juristisch gestützt, nicht, und geschützt. Also in der Praxis ändert sich für die Leute eigentlich nichts. Also höchstens, dass sie gestützt werden. Der Papst hat vor kurzem ein Interview gegeben, wo er dann auch gesagt hat, dass unter anderem hat er die Meinung dementiert, nicht, dass er jetzt hier dem Opus Dei sozusagen das Opus Dei entwertet hat oder abgewertet habe. Nicht, er sagt, das ist überhaupt nicht der Fall. Er ist ein großer Freund des Opus Dei. Er finde, dass die Arbeit sehr gut, die da gemacht wird. Und das heißt, man habe das Ganze auch abgesprochen. Nicht, also mit dieses Motto proprio ad charisma tuendum ist ja auch in Absprache mit dem Privatberater entstanden.
Da jetzt der jetzige Prälat nicht Bischof ist, wie sehen die Statuten dort aus? Ist es auch früher immer so gewesen, dass der Prälat Bischof sein musste? Und falls ja, nach den neuen Statuten kann er es nicht mehr sein?
Also vorher war es so, dass der Prälat Bischof sein konnte, aber nicht musste. Und der erste Prälat, das war Donato de Portillo, der war lange Zeit kein Bischof. Erst sehr spät hat den Papst Johannes Paul dann noch geweiht. Der zweite Nachfolger, der war bald nach seiner Wahl Bischof. Und der jetzige Prälat, der ist nie Bischof gewesen. Das heißt, der Prälat konnte Bischof sein, muss es aber nicht sein. Das ist nicht nötig. Das Einzige, was sich jetzt ändert, ist, dass man von jetzt an sagt, er wird nicht Bischof. Er wird also nicht zum Bischof geweiht, der Prälat. Grundsätzlich nicht. Ja, das ist die einzige Änderung.
Die letzte Frage. Opus Dei hat ja schon begonnen, etwas umzustrukturieren. Und zwar gibt es im deutschsprachigen Raum kein Regionalvikar mehr. Können Sie etwas dazu sagen, weshalb nicht?
Ja, es wurde eine neue Region errichtet, die Region Mitteleuropa. Die hat einen Regionalvikar, aber einfach einen einzigen. Das ist eine Region, die also die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz, Ungarn und Rumänien umfasst. Vorher waren das drei, jetzt ist es noch eine Region. Man nutzt jetzt auch die technischen Möglichkeiten, also man kann, es braucht nicht mehr so viele Leute, nicht für die Leitungs- und Verwaltungsarbeit. Und diejenigen, die diese Arbeit machen, können sich auch online absprechen, können online arbeiten. Sie kommen hin und wieder auch zusammen, natürlich, aber vieles geht jetzt online. Das nutzt man aus und hat dann einfach mehr Leute dort, wo sie eigentlich am liebsten sind, nämlich eben an der apostolischen Front. Nicht?
Lieber Dr. Müller, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview. Ihnen persönlich viel Kraft für die neuen Aufgaben, was dann eventuell kommen würden, und Gottes Segen.
Vielen Dank, Gottes Segen auch Ihnen. Dankeschön.
Das war Dr. Beat Müller, Priester und Pressechef von Opus Dei hier in der Schweiz.
Papst Franziskus würdigt Einsatz von Mitarbeitern karitativer Hilfswerke in Kongo, schreibt unser Partner Nachrichtenagentur CNA Deutsch. Als letzter Termin des Tages stand für Papst Franziskus am Mittwochabend eine Begegnung mit Repräsentanten karitativer Hilfswerke in der Apostolischen Nunziatur von Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, auf dem Programm. In diesem Land, in dem es viel Gewalt gibt, die wie der donnernde Schlag eines gefällten Baumes widerhallt, seid ihr der Wald, der jeden Tag in Stille wächst und die Luft besser macht, sodass man sie atmen kann, würdigte der Pontifex den Einsatz der Mitarbeiter von Hilfswerken. Natürlich macht der Baum, der fällt, mehr Lärm, aber Gott liebt und pflegt die Großherzigkeit, die im Stillen sprießt und Früchte trägt, und er schaut mit Freude auf diejenigen, die den Bedürftigen dienen. So ist das Gute, erläuterte er weiter. Es breitet sich aus, es lässt sich nicht durch Resignation und Statistiken lähmen, sondern lädt dazu ein, den anderen das zu geben, was man selbst unentgeltlich erhalten hat. Das sollten vor allem junge Menschen sehen, Gesichter, die die Gleichgültigkeit überwinden, indem sie den Menschen in die Hände schauen, Hände, die nicht zu den Waffen greifen und nicht mit Geld hantieren, sondern sich demjenigen zuwenden, der am Boden ist und ihn zu seiner Würde erheben, zur Würde einer Tochter und eines Sohnes Gottes. Es ist schön, euch hier in der Nunziatur eine Stimme zu verleihen, denn die päpstlichen Vertretungen, die über die ganze Welt verstreuten Häuser des Papstes sind und sollen Verstärker von menschlicher Förderung sein, Knotenpunkte der Nächstenliebe, in erster Linie durch eine Diplomatie der Barmherzigkeit, durch Begünstigung konkreter Hilfen und durch eine Förderung von Netzwerken der Zusammenarbeit. So der Papst vor den Repräsentanten karitativer Hilfswerke. Den Herrn sucht und liebt man in den Armen, und als Christen müssen wir aufpassen, wenn wir uns von ihnen entfernen, denn es stimmt etwas nicht, wenn ein Gläubiger die von Christus besonders Geliebten auf Abstand hält, mahnte Franziskus. Die Armut und die Ablehnung beleidigen den Menschen, sie entstellen seine Würde. Sie sind wie Asche, die das Feuer auslöscht, das sie in ihrem Inneren birgt. Ja, jeder Mensch strahlt als Ebenbild Gottes ein helles Feuer aus, aber nur die Liebe entfernt die Asche, die es bedeckt. Nur durch das Wiederherstellen der Würde gibt man Menschlichkeit zurück. In seiner Ansprache betonte das irdische Oberhaupt der katholischen Kirche, dass der Einsatz für die Armen und Schwachen nicht bloß eine Aufgabe für Ehrenamtler sei, sondern vorrangig auch eine Aufgabe der Regierenden. Dabei sei darauf zu achten, dass die Grundversorgung auch für die Bevölkerung gewährleistet ist, die weit entfernt von den großen urbanen Zentren lebt. Gleichzeitig dürfen diejenigen, die an Christus glauben, das Zeugnis der Nächstenliebe, das ein Zeugnis für Gott ist, niemals durch das Streben nach Privilegien, Prestige, Sicherheit und Macht besudeln, warnte der Papst. Nein, die Mittel, Ressourcen und guten Ergebnisse sind für die Armen da und diejenigen, die sich um sie kümmern, dürfen nie vergessen, dass Macht ein Dienst ist und dass Nächstenliebe nicht dazu führt, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern Eile und konkretes Handeln verlangt. Praktische Nächstenliebe. Am Ende seiner Rede sprach Franziskus einige praktische Punkte an, um die Nächstenliebe zu leben. So brauche es zunächst einmal Vorbildlichkeit. Sie ist nämlich nicht nur etwas, was man tut, sondern ein Ausdruck dessen, was man ist. Es ist eine Lebensweise, es ist ein Leben nach dem Evangelium. Zweitens erwähnte Papst Franziskus die Weitsichtigkeit, das bedeutet, vorausschauen zu können. Es ist von grundlegender Bedeutung, dass Initiativen und gute Werke nicht nur auf unmittelbare Bedürfnisse reagieren, sondern nachhaltig und dauerhaft sind. Nicht bloße Wohlfahrt, sondern auf der Grundlage dessen, was wirklich getan werden kann und mit einer langfristigen Perspektive, sodass sie auf Dauer Bestand haben und nicht mit denen enden, die sie begonnen haben. Schließlich sprach der Pontifex über Vernetzung. Man müsse mehr und mehr zusammenarbeiten, in ständiger, wechselseitiger Synergie, in Gemeinschaft mit den Ortskirchen und dem Land. Vernetzt arbeiten, jeder mit seinem eigenen Charisma, aber gemeinsam verbunden. Dringlichkeiten, Prioritäten, Bedürfnisse teilend, ohne Verschlossenheit und Selbstbezogenheit, bereit, mit anderen christlichen Gemeinschaften, anderen Religionen und den vielen anwesenden humanitären Organisationen an einem Strang zu ziehen. Alles zum Wohl der Armen. Bitte vergesst nicht die tägliche Live-Übertragung der Heiligen Messe auf novaradio.ch. Sie hörten die Nachrichtensendung auf novaradio.ch. Aus dem Studio verabschiedet sich Martina Cuoni.